erzähl mal eine Geschichte.
Dies ist der Unterfreunden Adventskalender-Podcast.
Jeden Tag ein neuer Mensch aus dem Freundekosmos, jeden Tag eine neue Geschichte.
Geschichten zu Aufbruch, Zweifel, Hoffnung und Ankommen.
Viel Freude beim Hören.
Hallo da draußen und willkommen zurück im Adventskalender-Podcast. Und hallo auch an dich, lieber Sören. Schön, dass du heute bei mir bist und schön, dass du eine Geschichte mitgebracht hast. Aber zunächst sind wir natürlich alle neugierig. Wer bist du denn?
Ja, vielleicht kennt der ein oder andere mich schon hier vom Podcast. Ich habe vor einem guten Jahr mal über meinen Lebenslauf gesprochen. Ich arbeite bei den Freunden der Erziehungskunst und bin da für den Europäischen Solidaritätschor zuständig.
Noch, muss man ja leider sagen.
Ja, das stimmt.
Denn wir haben dich noch dieses Jahr.
Ja.
Und dann verlässt du uns.
Ja, das kurz vor meinem 70. Geburtstag ist dann Zeit zu neuem Aufbruch.
Ja. Ach Sören, wir werden dich vermissen.
Danke. Ich euch auch, muss ich sagen. Aber heute möchte ich eigentlich nicht vom Aufbruch, sondern vom Ankommen sprechen.
Ich bin schon sehr gespannt auf deine Geschichte.
Ja. Ja, es ist eine Geschichte von einem sehr jung verstorbenen Poeten, nämlich Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis, der Ende des 18. Jahrhunderts lebte, nur 29 Jahre alt wurde und diese Geschichte mit 26 Jahren geschrieben hat. Und ich finde, sie zeigt eigentlich in unglaublich schönen und poetischen Worten das, was auch viele unserer Freiwilligen auf ihrer Reise in die Ferne und ihrem Zurückkommen dann erleben. Deswegen habe ich sie ausgesucht. Es ist die Geschichte von Hyazinth. Vor langen Zeiten lebte weit gegen Abend ein blutjunger Mensch. Er war sehr gut, aber auch über die Maßen wunderlich. Er grämte sich unaufhörlich um nichts und wieder nichts, ging immer still für sich hin, setzte sich einsam, wenn die anderen spielten und fröhlich waren, und hing seltsamen Dingen nach. Höhlen und Wälder waren seine liebsten Aufenthalte. Und dann sprach er immerfort mit Tieren und Vögeln, mit Bäumen und Felsen. Natürlich kein vernünftig Wort, lauter närrisches Zeug zum Totlachen. Allein der Missmut und Ernst waren hartnäckig. Seine Eltern waren sehr betrübt. Sie wussten nicht, was sie anfangen sollten. Er war gesund und aß. Nie hatten sie ihn beleidigt. Er war auch bis vor wenigen Jahren fröhlich und lustig gewesen, wie keiner. Bei allen Spielen voran, von allen Mädchen gern gesehen. Er war recht bildschön, sah aus wie gemalt, tanzte wie ein Schatz. Damals war Rosenblüte, so hieß sie, dem bildschönen Hyazinth, so hieß er, von Herzen gut. Und er hatte sie lieb zum Sterben. Ach, wie bald war die Herrlichkeit vorbei. Es kam ein Mann aus fremden Landen gegangen, der war erstaunlich weit gereist, hatte einen langen Bart, tiefe Augen, entsetzliche Augenbrauen, ein wunderliches Kleid mit vielen Falten und seltsamen Figuren hineingewebt. Er setzte sich vor das Haus, das Hyazinths Eltern gehörte. Nun war Hyazinth sehr neugierig, setzte sich zu ihm und holte ihm Brot und Wein. Da tat er seinen weißen Bart voneinander und erzählte bis tief in die Nacht. Und Hyazinth wich und wankte nicht und wurde auch nicht müde zuzuhören. So viel man nachher vernahm, so hat er viel von fremden Ländern, unbekannten Gegenden, von erstaunlich wunderbaren Sachen erzählt und ist 3 Tage geblieben und mit Hyazinth in tiefe Schachten hinuntergekrochen. Rosenblütchen hat genug den alten Hexenmeister verwünscht, denn Hyazinth ist ganz versessen auf seine Gespräche gewesen und hat sich um nichts bekümmert. Kaum, dass er ein wenig Speise zu sich genommen. Endlich hat jener sich fortgemacht, doch dem Hyazinth ein Büchelchen dagelassen, das kein Mensch lesen konnte. Dieser hat ihm noch Früchte, Brot und Wein mitgegeben und ihn weit weg begleitet. Und dann ist er tiefsinnig zurückgekommen und hat einen ganz neuen Lebenswandel begonnen. Rosenblütchen hat recht zum Erbarmen um ihn getan, denn von der Zeit an hat er sich wenig aus ihr gemacht und ist immer für sich geblieben. Nun begab sich's, dass er einmal nach Hause kam und war wie neu geboren. Er fiel seinen Eltern um den Hals und weinte. »Ich muss fort in fremde Lande«, sagte er. »Die alte, wunderliche Frau im Walde hat mir erzählt, wie ich gesund werden müsste. Das Buch hat sie ins Feuer geworfen und hat mich getrieben, zu euch zu gehen und euch um euren Segen zu bitten. Vielleicht komme ich bald, vielleicht nie wieder. Grüßt Rosenblütchen, ich hätte sie gern gesprochen. Ich weiß nicht, wie mir ist, es drängt mich fort. Wenn ich an die alten Zeiten zurückdenken will, so kommen gleich mächtigere Gedanken dazwischen. Die Ruhe ist fort, Herz und Liebe mit, ich muss sie suchen gehen. Ich wollte euch gern sagen, wohin. Ich weiß selbst nicht, wohin. Dahin, wo die Mutter der Dinge wohnt, die Göttin zu Sais. Nach der ist mein Gemüt entzündet. Lebt wohl! Er riss sich los und ging fort. Seine Eltern wehklagten und vergossen Tränen. Rosenblütchen blieb in ihrer Kammer und weinte bitterlich. Hyazinth lief nun, was er konnte, durch Täler und Wildnisse, über Berge und Ströme, dem geheimnisvollen Lande zu. Er fragte überall nach der heiligen Göttin, Menschen und Tiere, Felsen und Bäume. Manche lachten, manche schwiegen. Nirgends erhielt er Bescheid. Am Anfange kam er durch raues, wildes Land. Nebel und Wolken warfen sich ihm in den Weg. Es stürmte immerfort. Dann fand er unabsehliche Sandwüsten, glühenden Staub. Und wie er wandelte, so veränderte sich auch sein Gemüt. Die Zeit wurde ihm lang und die innere Unruhe legte sich. Er wurde sanfter und das gewaltige Treiben in ihm allgemach zu einem leisen, aber starken Zuge, in den sein ganzes Gemüt sich auflöste. Es lag wie viele Jahre hinter ihm. Nun wurde die Gegend auch wieder reicher und mannigfaltiger, die Luft lau und blau, der Weg ebener, grüne Büsche lockten ihn mit anmutigem Schatten, aber er verstand ihre Sprache nicht, sie schienen auch nicht zu sprechen, und doch erfüllten sie auch sein Herz mit grünen Farben und kühlem, stillem Wesen. Immer höher wuchs jene süße Sehnsucht in ihm, und immer breiter und saftiger wurden die Blätter, immer lauter und lustiger die Vögel und Tiere, balsamischer die Früchte, dunkler der Himmel, wärmer die Luft und heißer seine Liebe. Die Zeit ging immer schneller, als sähe sie sich nahe am Ziele. Eines Tages begegnet er einem kristallenen Quell und einer Menge Blumen, die kamen in ein Tal herunter zwischen schwarzen, himmelhohen Säulen. Sie grüßten ihn freundlich mit bekannten Worten. »Liebe Landsleute«, sagte er, Wo find ich wohl den geheiligten Wohnsitz der Isis? Hier herum muss er sein, und ihr seid vielleicht hier bekannter als ich. Wir gehen auch nur hier durch, antworteten die Blumen. Indes sind wir vor kurzem durch eine Gegend gekommen, da hörten wir ihren Namen nennen. Gehe nur aufwärts, wo wir herkommen, so wirst du schon mehr erfahren. Die Blumen und die Quelle lächelten, wie sie das sagten, boten ihm einen frischen Trunk und gingen weiter. Hyazinth folgte ihrem Rat, frug und frug und kam endlich zu jenem längst gesuchten Tempel, der unter Palmen und anderen köstlichen Gewächsen versteckt lag. Sein Herz klopfte in unendlicher Sehnsucht, und die süßeste Bangigkeit durchdrang ihn. Unter himmlischen Wohlgedüften entschlummerte er, weil ihn nur der Traum in das Allerheiligste führen durfte. Wunderlich führte ihn der Traum durch unendliche Gemächer, voll seltsamer Sachen, auf lauter reizenden Klängen und in abwechselnden Akkorden. Es dünkte ihm alles so bekannt und doch in nie gesehener Herrlichkeit. Da schwand auch der letzte irdische Anflug wie in Luft verzerrt, und er stand im innersten Heiligtum. Da hob er den Schleier der Jungfrau. Aber was sah er? Er sah, Wunder des Wunders, sich selbst. Ja, ich finde das so eine wunderbare Geschichte von diesem jungen Dichter, weil er im Grunde um das schildert, was viele unserer jungen Menschen ja auf ihrem Weg durch den, mit dem, in den Freiwilligendienst erfahren. Und in seinen Fragmenten Blütenstaub hat Novalis auch noch Folgendes gesagt: Der Mensch soll ein vollkommenes und totales Selbstwerkzeug sein. Alles ist Samenkorn. Wohin gehen wir denn hin? Immer nach Hause. Und ich denke, in dieser Geschichte ist in wunderbar poetischer Form angesprochen, wie unsere ganze Biografie eigentlich ein Weg des Ankommens bei uns selber ist. Und was wir auf diesem Wege brauchen, das ist auf der einen Seite Macht und auf der anderen Seite Treue. Macht nicht über andere, sondern Macht über uns selbst. Und Treue zu den Entschlüssen, die wir einmal gefasst haben. Dann kommen wir irgendwann einmal bei uns selbst an. Aber das heißt dann auch, dass ich ein Glied des Ganzen geworden bin. Denn vorher war ich nur ein Einzelwesen, bevor ich bei mir selber angekommen bin. Ja, soweit zu Novalis.
Wow, Sören, ganz großen Dank für dieses Geschenk.
Ja, sehr gerne.